Und wenn ihr sagt, wir haben unser Pulver verschossen, dann lügt ihr, weil geil, was wir heute
Lügenpresse,
haben.
Lügenpresse, Lügenpresse.
Ich zitiere eine gute Freundin. Weißt du, was du bist? Lügen tust du.
Hi, 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 die ho, liebe Menschen da draußen. Wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Dieses Mal wieder voll und ganz aus Leipzig, denn nicht nur ich bin hier, sondern auch der Berg ist am Start.
Put your hands up for L.A., put your hands up for L.A.
Hands up for L.A. Yeah,
geil.
Rock that shit, man.
Yes, wir sind da und machen euch eine weitere Folge aus unserem mannigfaltigen Fundus von so vielen Filmen, dass wir zwei Folgen draus gemacht haben. Teil 1 gab es letzte Woche, Teil 2 gibt es diese Woche. Und wenn ihr sagt, wir haben unser Pulver verschossen, dann lügt ihr, weil geil, was wir heute
Lügenpresse,
haben.
Lügenpresse, Lügenpresse.
Ich zitiere eine gute Freundin. Weißt du, was du bist? Lügen tust du. So. Liebe Grüße an der Stelle. Ist besonders albern, immer noch. Und was soll ich mal sagen? Wir sind ja so weit, dass wir heute wieder über einen Film sprechen. Der ist in der Vergangenheit nicht so gut weggekommen bei den anderen. Ich habe ihn jetzt nochmal mitgebracht, da reden wir auch gleich drüber. Was ich auf jeden Fall auch sagen kann, ihr könnt euch auch noch irgendwie auf eine der nächsten Folgen wieder freuen, denn ich bin gerade am Gucken. Ja, ich gucke gerade zwei Serien, die alle beiden, doch eine davon ist fertig, die habe ich aber jetzt erst angefangen und die andere, die wird erst noch fertig. Ich gucke nämlich gerade die zweite Staffel von Pokerface. Ist das geil? Also wer auch nur einen Hauch einer Sympathie damals für Columbo hatte, der muss das hier gucken. Das ist so brillant. Das macht so einen Spaß. Es ist von Rian Johnson, der uns ja auch sowas wie Knives Out gebracht hat. Geiler Typ. Und der liebt einfach dieses Whodunit und dieses Crime und diese verschrobenen Detektivcharaktere. Und Natasha Lyonne, wer mag sie nicht, die ist brillant in dieser Rolle. Das macht so einen Spaß, der zuzugucken. Die ganzen die Folgen stehen alle irgendwie für sich. Es gibt so einen überspannenden Bogen, aber meistens stehen die Folgen für sich. Und das ist nicht realistisch, was dort abläuft. Das soll einfach Spaß machen und das macht's. Und wir sind gerade mitten in der zweiten Staffel drin, haben jetzt noch 4 Folgen übrig. Und die, das müsste ja dann die Folge Nummer 8 gewesen sein. Die, genau, war die beste von allen Staffeln bisher. Also die ist so großartig. Da geht's um einen Trickbetrug. Das ist so toll. Da spielt auch die Hauptrolle in dieser Folge. Es sind ja auch immer namhafte Schauspieler am Start, also gute Cameo-Auftritte. Und hier ist es, die bei Two and a Half Men Rose spielt, die auch bei Yellow Jackets mitspielt.
Nicht Ledowski.
Ledowski finde ich gut, ja. Wie heißt sie denn? Mann, ich bin sonst immer gut mit Namen, aber wenn es drauf ankommt, verkacke ich das, ey.
Ja, immer. Hat auch bei Yellow Jackets ja eine der Hauptrollen.
Naja, klar, Melanie Lynskey ist sie.
Ja, sag ich doch, Lebowski.
Genau. Also, die spielt da die Hauptrolle und in der Folge, die ist großartig, macht so Spaß. Aber genug davon. Und das Zweite, was ich gucke, ist das, was Mo hier vor ein paar Folgen mit hatte, Mobland. Auch saugeil, ey, ist Hammer. Tom Hardy war nie besser. Das ist einfach so ein geiler, elend cooler Ausputzer-Typ, der die Drecksarbeit macht und trotzdem übelst souverän durch die Gegend läuft. Und Helen Mirren ist so eine hassenswerte, komische, alte, biestische Frau und Pierce Brosnan ist irgendwie so ein liebenswerter Trottel, der doch denkt, er hat irgendwie alles in der Hand. Es macht übelst Spaß. Habe ich richtig Bock drauf, kann ich euch empfehlen, berichte ich, wenn ich fertig bin und ja, steigen wir einfach in diese Folge ein. Das wollte ich nur mal so nachtragen, dass ich da gerade dran bin.
Oh, also wenn du jetzt gerade an das berichtest, wo du dran bist, dann kann ich ja berichten, dass ich an Nine Perfect Strangers an der zweiten Staffel dran bin und da demnächst auf jeden Fall berichten werde. Ich war ja von der ersten sehr angetan.
Das stimmt.
Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf mein Urteil zur zweiten Staffel.
Ja, du warst wirklich angetan von der ersten. Du hast auch meine Frau absolut überzeugt. Also sie hat gesagt, das müssen wir auch gucken. Werden wir also irgendwann definitiv auch machen. Mal gucken, wann das sein wird, aber ich war jetzt auch kurz davor, aber dann kam ja Mobland, wo ich richtig Bock drauf hatte nach Mo's Review noch in die Quere und da dachte ich mir, ja, guck mal erstmal das. Aber dann könnte es auch soweit sein.
Du hast ja gesagt, du hast jetzt hier einen Film mitgebracht, der schon mal besprochen wurde und der bei den anderen nicht so gut weggekommen ist. Und da ist es natürlich schön, dass du wieder in die Bresche springst und den Film dann doch nochmal auf so ein kleines Podest hebst. Also dafür, für sowas bist du immer gut.
Ja, ich versuche das. Also natürlich ist Kraven the Hunter absoluter Bad Shit. Also das ist schon Quatsch. Es ist wirklich Quatsch und es hat so Schwächen, ist wirklich euphemistisch ausgedrückt. Es ist dumm geschrieben, die Story ist Quatsch. Es macht alles irgendwie keinen Sinn. Es bleibt auch durchaus unter den Erwartungen von großen Actionsequenzen zurück. Das ist schon irgendwie doof, aber, und das ist ja bei Sandro auch so ein bisschen so gewesen, ich mag halt Aaron Taylor Johnson. Finde den halt echt cool. Ein geiler Typ. Und deswegen kann man das irgendwie ertragen, auch wenn der ganze Film keinen Sinn macht. Das ist kein guter Film, deswegen will ich ihn in der Hinsicht gar nicht verteidigen. Aber es ist halt jetzt auch nicht absolut unterirdischer Quatsch. Das ist es nicht. Der in der Reihe auch oft erwähnte Madame Web ist auch eine andere Liga, weil der ist so schlecht und so bescheuert, dass ich den schon wirklich hochhalten muss, weil das ist ein ganz großer Spaß, so doof wie der ist. Aber Kraven the Hunter ist schlecht, ja, aber ist okay. Also mich hat das leidlich unterhalten und ich hatte mich so ein bisschen erinnert gefühlt damals an Morbius, da war es das Gleiche. Alle haben den in der Luft zerrissen und gesagt, schlechtester Marvel-Film überhaupt und weiß ich nicht, was soll das? Und ich fand den auch damals nicht so schlimm, fand ihn okay. Ähnlich ist das hier auch, also ja, komm.
Welcher Marvel-Film ist denn schlechter als Morbius oder Kraven? Fragen wir mal so rum.
Captain Marvel auf jeden Fall. Captain Marvel ganz übel.
Den fand ich sogar noch leidlich unterhaltsam.
Nee, also. den fand ich scheiße. Ich glaube, das ist das Schlechteste für mich. Man muss ja auch mal gucken, was zählt denn alles zu Marvel? Das sind ja mittlerweile so viele, dass man echt...
Ja, ich glaube 35, 36 oder so.
Also Marvel Cinematic Universe. Also, gucken wir mal.
Ich finde tatsächlich bis zu Endgame waren immer gute bis vielleicht mittelmäßige Filme dabei. Ich fand keinen so richtig schlecht. Die richtigen Krücken, die kamen dann erst mit Phase 4. Die waren so krückig, dass ich mir die gar nicht mehr angeschaut habe. Ich fand die so uninteressant auch.
Ja, also da gebe ich dir recht. Ne? Ich finde halt irgendwie, du kriegst immer einen stabilen Film in irgendeiner Art und Weise. Bis Endgame und gut abgesehen mal, wie gesagt, von Captain Marvel, den ich da am schlechtesten finde. Und ich glaube, am schlechtesten finden ist bei mir in Zahlen ausgedrückt auch gar nicht mal so fatal. Ich gucke mal, was ich ihm gegeben habe. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, eine 5, vielleicht schlechter. Mhm.
Ich schätze eine 4. Komm,
Marvel.
Gib uns das Ergebnis. Sag es
eine
uns.
Eine 5, eine glatte 5.
Eine glatte 5.
Also, wenn das schon das Schlechteste ist, dann ist das okay, was da manchmal abläuft. Aber ich habe dann ja, wie gesagt, auch aufgehört und habe fast nichts mehr danach gesehen. Und ich glaube, ich könnte diese 5 dann unterschreiten, nämlich ansonsten.
Ja, das könnte sein. Aber wir haben ja letzte Woche auch noch einen Film mitgebracht, der die 5 auf jeden Fall, glaube ich, überschreiten würde. Und da könnte ich dir auch noch mal einen kleinen Stoß in die Richtung geben, obwohl es ein bisschen fies ist, weil sie tatsächlich irgendwie nur 2 Minuten vorkommt. Aber die von dir eben gelobte Leon spielt bei Fantastic Four auch eine Rolle.
Ah, guck mal an.
Ah, also.
Ja, okay.
Berg, trau dich.
Ich trau mich.
Naja, hast ja gesagt, wenn der irgendwann auf dem Streamer da ist, guckst du ihn ja sowieso.
Genau. Apropos Streamer, ich habe den neuen heißen Scheiß auf Netflix geguckt. Mhm. Und zwar ist das die Miniserie Untamed. Habe ich vorher gar nichts von gehört. Kam dann einfach so und ist dann da gewesen. In der Hauptrolle haben wir hier Eric.
Hallo, Ibims, ja. Untamed.
Ibims 1.1 Yosemite Nationalpark-Serie. Wir haben nämlich in der Hauptrolle Eric Banner. Der ist sozusagen das FBI eines Rangers. Also der gehört nicht zu den Park Rangern, sondern ist Bundesagent und ist eben im Yosemite Nationalpark dort tätig. Auch schon mehrere Jahre. Sein Chef, gespielt von Sam Neill. Ich hab den Dinosauriermann mit. Ja, geil, oder? seine Ex-Frau Rosemary DeWitt. Das sind so die drei namhaft bekannten Leute, die hier mitspielen. Und es geht im Grunde genommen darum, dass in diesen, dass der Auftakt dieser Serie ein Todesfall im Park ist. Eine junge Frau stürzt sich vom El Capitan. Das ist so dieser sehr hohe, imposante Berg, der dort im Yosemite Valley ist. Und die Umstände dessen sind nicht so ganz klar, weil sie ist eben auch verletzt. Sie hat einen Schuss im Bein und mehrere blutige Verletzungen und hat sich eben, ja, es hat erst den Anschein von Selbstmord, aber es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre das aus einer Kette von Ereignissen. Und die versuchen die natürlich dann aufzuklären. Eric Banner spielt hier wirklich einen sehr, sehr gebrochenen Typen, der eine schlimme Vergangenheit hat, der mit seiner Ex-Frau auch, ja, wie gesagt, nicht mehr zusammen ist, weil die beide auch ihren Sohn verloren haben. Ich glaube, da war der 4 Jahre alt. Das ist auch nicht allzu lang, das sind 4, 5 Jahre erst her. Er hat immer noch damit zu kämpfen, ist auch dem Alkohol nicht ganz abgeneigt. Also wir kriegen schon dieses typische, ja, Ermittler, der brillant in seinem Job ist, aber jetzt gebrochen ist durch verschiedene private Umstände und säuft. Und naja, das kennen wir und das ist ja auch sehr breit getreten, das muss man dazu sagen. Das Schlimmste an dieser Serie ist irgendwie, das sind so viele Nebenplots. Es würde vollkommen reichen, wenn wir diesen Plot dieser Frau, die da stirbt, am Anfang folgen und da aufdecken, worum es da geht. Aber der verliert sich diese Serie immer wieder in Nebenplots und erzählt uns die Geschichte von der Figur hinten links in der Ecke und dann noch der Typ und der hat auch nochmal irgendwo was damit zu tun und der steckt da auch mit drinne. Also das ist wirklich ein bisschen blöd. Du wirst zwar immer wieder entlohnt durch mega geile Bilder. Also dieser Nationalpark ist wirklich super geil und geil eingefangen. Und auch wie die sich im Gegensatz zu ähnlich gearteten Serien, die sowas in der Großstadt ermitteln, eben immer in diesen Park bewegen zum Ermitteln, das ist halt schon was anderes. Deswegen glaube ich auch, dass die Serie doch, glaube ich, auch deswegen recht gut ankommt. Das ist cool und auch Eric Banner so ist halt ein Sympath, den mag man schon, auch wenn er hier ein ziemliches Arschloch spielt. Und das Problem ist halt aber einfach, dass du dich am Ende der Serie nach 8 Folgen fragst, hätte es nicht irgendwie so ein 120-Minüter getan? Also du kannst das alles super viel Ballast wegschneiden und abwerfen und kannst dir einen guten, spannenden Thriller draus machen. Aber so der so im, der schon daherkommen könnte, wie als wäre von Ty Sheridan, wie heißt er? Taylor Sheridan? Ich verwechsel die immer.
Tyler, oder?
Tyler Sheridan? Ja, also ich meine den Drehbuchautor, der viele Kracher in ähnlichen Settings geschrieben hat. Also so in dem Stile könnte das ein guter Thriller sein. Aber es ist halt hier eine 8 Folgen lange Serie und es zieht sich deswegen. Und das weiß ich nicht, ob das so eine kluge Idee ist.
Vielleicht spielt das ja alles eine Rolle in der bereits bestätigten 2. Staffel von Untamed.
Okay. Weiß ich nicht, Digga. Ja, wenn ich jetzt höre von dir, ich wusste es nämlich nicht, dass da eine 2. Staffel kommen soll, denke ich mir, oh, boah, was wollt ihr mir noch alles erzählen, was ich nicht hören will? Naja. Und man muss dazu sagen, trotz dessen, dass ich eben diese vielen Nebenplots nicht so gut fand, fand ich es trotzdem ziemlich cool und hab's auch gerne geguckt. Und war bis zu den letzten 2 Folgen so bei einer ganz soliden 7, vielleicht sogar 7,5, weil ich es schon cool fand. Aber die machen so viel falsch in den letzten 2 Folgen und bringen da nochmal einen Twist und die sind alles so krass an den Haaren herbeigezogen. Da hat es echt verloren bei mir nochmal. Also das ist wirklich...
Wenn das mal kein Foreshadowing ist auf dem Film, den ich später noch bringe, aber gut.
Also, das ging meiner Frau ganz genauso. Die fand das auch cool und hat das auch gerne geguckt. Wir haben das auch schnell hintereinander weggeguckt. Aber die letzten beiden Folgen, die sind too much. Also, da wollten sie viel zu viel und haben sich noch 5-mal überschlagen, um uns irgendwelche ganz unvorhergesehenen Storyteile noch irgendwie zu pitchen. Ah, naja. Ja, es war okay. Man kann das gucken, es hat Schauwerte, aber es ist viel zu viel. 8 Folgen sind viel zu viel.
Ja, also du bringst mich auf jeden Fall jetzt ein Stück weit weg von der Serie, weil ich die eigentlich auch schauen wollte. Also seitdem die da ist, beziehungsweise seitdem es die Möglichkeit gab, sich die schon vorzumerken auf Netflix, da habe ich die nämlich zum ersten Mal dann gefunden, irgendwie so 2-3 Wochen vorher, als sie erschienen ist. Gibt ja dann immer so diesen Bereich, erscheint bald oder erscheint demnächst. Und dann dachte ich, ja, sieht gut aus, klingt interessant, warum nicht? Und ja, auf der einen Seite ist es jetzt irgendwie erfolgreich und auf der anderen Seite habe ich ja einen Fachmann hier auf der anderen Seite, der mich jetzt so ein bisschen daran hindert, das Ganze zu gucken. Berg, gib mir mal eine abschließende Einschätzung. Was soll denn der Steven jetzt machen?
Guck das. Abraten würde ich nicht. Also dafür ist es zu gut gemacht.
Okay.
Es ist, wie gesagt, es ist gut gedreht, sind tolle Bilder. Eric Banner ist ein absolut stabiler Typ. Wenn du ein bisschen wegdrücken kannst, dass diese Schlenker rechts und links dauernd gemacht werden, dann kriegst du hier schon eine spannende Nummer präsentiert. Aber das muss man wirklich sehen, ob einen das anspricht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dich das schon vorher interessiert hat, das zu gucken, dann kommt das jetzt nicht ganz unerwartet für dich, glaube ich.
Ja, aber ich möchte ja trotzdem, will ich auch eine Kernstory haben, um die es geht und auf die man sich konzentriert, weil das ist ja das Äquivalent zu dem, was ich immer an den langen Filmen heutzutage kritisiere, ne? Also, dass man viele Filme gefühlt um eine halbe Stunde kürzen könnte, ohne dass halt irgendwas Wichtiges verloren geht, und das ist das Äquivalent in der Serienwelt dazu. Deswegen hätte ich jetzt nicht deinen kleinen Stupser nochmal zur Serie gehabt, hätte ich eher gedacht, ich lasse die liegen.
Ja, und ich korrigiere mich übrigens, es sind nicht 8 Folgen, sondern 6, die mir wie 8 vorkamen.
Ah. Okay. Okay, auch nicht schlecht.
Ja, also dann mach doch. Komm, 6 Folgen.
Dann mach doch, dann.
Zwischen 42 und 51 Minuten, 1 pro Folge, das an 2 Tagen durchgelutscht.
Komm. Berg, wenn ich dir sage, ich habe mal wieder einen französischen Film geguckt, was glaubst du, in welchem Genre der sich befindet?
Ein Knüppelfilm. Einfach, da wird sich gekloppt.
Da wird sich gekloppt. Ja, das habe ich bei dem Film mir auch so ein Stück weit erhofft, auch als ich die Story gelesen habe. War es dann am Ende leider nicht ganz so. Und ich habe ja dieses Jahr schon K.O. gesehen, den ich okay fand. Es war ein solider Actionfilm mit guten Kampfszenen, 2, 3, die drin waren. Und mir ist jetzt nochmal bewusst geworden, wie gut wirklich die verirrte Kugeltrilogie ist. Also ich muss da nochmal mein ganz großes Plädoyer für aussprechen. Im Gegensatz zu dem Film hier, da sind eine Liga ist mindestens dazwischen, wenn nicht sogar 2. Das ist ein absoluter Kracher. Also kann ich nur nochmal jedem empfehlen, sich die anzuschauen. Vor allem, weil die auch eigentlich ist das eine, wirklich eine große Trilogie, die zusammengehört als großes, ja, Epos will ich jetzt nicht sagen, aber als großer Actionstreifen. Und jetzt haben wir hier Ad Vitam. Hab ich schon längeren auf Netflix rumfliegen sehen, ist aber aus diesem Jahr. Und es geht um einen Mann, Frank Lazarev, der ein ehemaliges Mitglied einer französischen Eliteeinheit darstellt. Und am Anfang des Films sieht man, wie er zu Hause mit seiner Frau da in seiner Wohnung sich mit ihr unterhält und dann knapp einem Mordanschlag entgeht. Und seine Frau ist hochschwanger, die wird auch noch entführt von dieser Gruppe. Und als er dann wieder aufwacht, muss er ein wichtiges Beweisstück für diese Entführer beschaffen. Das ist der Auftakt. Und dann dachte ich so bis dahin, wow, okay, und jetzt geht's los. Jetzt macht er sich auf die Suche und zerhackt alles, macht alles kurz und klein. Aber dann macht der Film was ganz Komisches. Und zwar zeigt er mir einfach, ohne Scheiß, 50 Minuten lang die Vorgeschichte von ihm und seiner Truppe, wie er zu der Einheit gekommen ist, wie die sich alle kennengelernt haben, zusammengewachsen sind, wie dann was schief läuft, wie er aus der Truppe ausgeschlossen wird aufgrund dieses Zwischenfalls. Und seine Frau, die war auch mit in dieser Gruppe. Also die haben beide sozusagen die gleiche berufliche Vergangenheit. Und man sieht ihn auch ganz, ganz zu Beginn in der allerersten Szene. Er ist so eine Art Fassadenkletterer, der dort mit anderen irgendwie an Fassaden hängt und denen halt irgendwie zeigt, was sie da zu machen haben. Und er war auch in der Einheit halt einer, der ganz gut klettern konnte und so. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, ich verstehe, warum der Film das macht. Er will halt tatsächlich so ein bisschen Tiefe der Charaktere aufbauen und diese Verbundenheit der Gruppe und dieses Unglück, was dann geschieht, will dem Ganzen so ein bisschen Tiefe geben. Und ein Stück weit funktioniert das auch, aber das ist nicht das, was ich sehen wollte, verdammt nochmal. Ich wollte das, was in den letzten 30 Minuten passiert, wo er dann halt loslegt und wo dann auch, ja, die ein oder andere gute Actionsequenz dabei ist, die sind aber nie so gut wie bei Verirrte Kugel. Es ist keine Kampfszene dabei, die so gut ist wie bei K.O. Und was du am Ende hast, ist halt tatsächlich ein arrivierter Schauspieler schon, der hier diese Hauptrolle spielt, und zwar Guillaume Canet. Der ist bekannt geworden durch The Beach damals. Ich habe den Film nie gesehen, aber der hat dort wohl eine der Hauptrollen gespielt. Und das ist ein richtiger Schauspieler. Also es ist halt eigentlich gar kein Action-Typ so, ne? Und deswegen war das ein bisschen überraschend, dass er die Rolle dort gespielt hat. Und man merkt auch, dass er schon schauspielern kann. Und auch seine Frau macht das ganz gut. Der Bösewicht, es ist halt ein Bösewicht, wie man auch schon irgendwie gefühlt 50.000 Mal gesehen hat. Da wünsche ich mir halt auch einfach mehr Leute, die halt besonders sind, die irgendwas anders machen, die herausstechen und nicht sowas, was man, wie gesagt, schon aus zig B-Movies halt so weit kennt, dass es einem zum Halse raushängt. Und bei den Action-Szenen habe ich mir halt auch gedacht, ja, irgendwie okay inszeniert, aber da ist nichts, wo ich sage, oh, das war jetzt aber geil. Ich meine, zum Schluss schnappt er sich so einen komischen Ventilator-Gleiter, weißt du, wo er mit einem Schirm und so einem riesen Propeller da auf dem Rücken einen hier auf Karlsson vom Dach macht und dann da irgendwie durch die Landschaft gleitet. Und das Ding ist, das ist zum Schluss auch so krass Plot-Convenience, wie das zeitlich alles überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil die anderen mit Autos dort fahren und er mit diesem Gleiter da über die Felder gleitet und zum Schluss wirklich im richtigen Moment da einen durchs Auto durchhaut. Ja, also das ergibt halt alles vorne und hinten zeitlich keinen Sinn, aber ja, eigentlich kein Aber. Es war am Ende kein guter Film und nicht der, den ich erwartet habe, und deshalb ist Ad Vitam keine Empfehlung von mir.
Ja. Okay, na, ich mache da auch einen Bogen drum, weil es ist nicht mein Genre. Es gibt nichts, was mich zu diesem Film zieht. Ich bewundere, dass du Bock hast auf solche Dinger. Aber du wirst ja auch manchmal belohnt. Also ich muss ja auch sagen, auch wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich schalte ein, aber ich fand Verirrte Kugel nicht uninteressant, als du drüber gesprochen hast.
Ja, der hat was, ich sag's dir.
Und auch damals dein Plädoyer mit Sandro zusammen über City of Darkness, da dachte ich mir auch, wenn das ein 90-Minüter wäre, dann hätte ich den wahrscheinlich vielleicht schon angemacht. Aber es soll ja so ein Epos sein und muss ich auch alleine gucken.
Es ist ja oft so, wenn man erstmal drin ist, ne, dann ist es ja auch einfacher weiterzumachen. Der erste Verirrte Kugel geht 90 Minuten. Also von daher.
Naja. Gut, pass auf, ich habe dir ein bisschen in Anlehnung nochmal an letzte Woche mitgebracht. Und zwar, wir halten ja nochmal deutsche Filme hoch. Und das ist zwar kein rein deutscher Film, besetzungsmäßig eher international, aber es ist eine Deutsch- und UK-Koproduktion. Und zwar heißt der Film The Outrun. Ist aus dem Jahre 2024, auch noch ziemlich frisch. In der Hauptrolle Saoirse Ronan, die ich wirklich, wirklich toll
Gesundheit.
Finde.
Gesundheit?
Die kennst du doch auch, komm.
Ja, also, ja. Ja, es ist halt, ist ja immer wieder dieser Name.
Ja, Saoirse. Ja,
der macht mich fertig.
Sau-Irse geschrieben.
Sau-Irse. Nee, ich finde die ja auch super und es ist für mich auch immer ein Grund einzuschalten. Und von all den Filmen, die wir in dieser und der letzten Folge ja aufgelistet haben vorher oder die du aufgelistet hast, war das der mich noch am meisten tatsächlich angesprochen hatte.
Ja, und ich sag mal so, das ist ein wirklich toller Film, in dem ein fantastischer Film drinsteckt. Ich erkläre dir gleich, warum das nicht sein Potenzial für mich persönlich ausschöpft. Aber erstmal das Gute. Das ist schon ein ziemlich schwerer Film, der zieht einen schon auch etwas runter. Inszeniert ist er nämlich von der deutschen Regisseurin Nora Finkscheid, auch das Drehbuch entwickelt hat, zusammen mit Amy Liptrot, auf deren Memoiren dieser Film basiert. Die ist nämlich auf der schottischen Orkney-Insel geboren. Das ist also Nordküste von Schottland, da gibt's so ein paar Inseln, sehr einsam, sehr rau, sehr trist. Wenn man dort aufwächst und geboren wird, dann ist man halt schon irgendwie speziell. Also Einsamkeit ist dort ganz groß geschrieben, die haben einen ganz eigenen Blick natürlich auf das Leben, diese Menschen dort. Und diese Amy Liptrot ist dort eben auch aufgewachsen und ist dann nach Großbritannien gegangen und ist schwer alkoholabhängig geworden irgendwann. Und mit dieser Sucht und wie sie damit umgeht und dann wieder zu ihrer Heimat zurückkehrt, um dort Ruhe zu finden und sich auf sich zu fokussieren, davon handelt dieser Film. Und das ist natürlich für eine Schauspielerin wie Saoirse Ronan natürlich, da ist die wie gerufen für. Die passt da halt absolut rein und spielt das brillant. Also sie ist auch wieder in diesem Film absolut genial. Und wir sehen also in diesem Film auch handlungsmäßig genau das, wie sie alkoholabhängig ist, davor, bevor sie es geworden ist, wie sie aufgewachsen ist, Episoden, wie sie dann eben in London gelebt hat, weil sie dort studiert hat, also Meeresbiologie hat sie studiert, wie das dann alles so langsam in die Brüche geht durch den wachsenden Alkoholkonsum und die Partyexzesse, wie sie dann abstürzt, wie sie alles verliert, wie sie einen Entzug macht, wie sie zurück in die Heimat geht und sich dann von der Heimat nochmal abkapselt auf so eine ganz kleine Insel, um dort die Population von was für ein Viechern? Von Wachtelkönigen. Die Population von Wachtelkönigen zu überwachen für so eine Umwelt- und Tierschutzorganisation. Das sehen wir alles in diesem Film. Und das ist achronologisch erzählt. Du siehst quasi, das ist so ein Film, der dich in diese verschiedenen Zeit eben immer einfach reinschmeißt. Ohne dir zu überschwänglich zu erklären, wo du dich gerade befindest, zeitlich. Das finde ich ja immer sau anstrengend. Da kriege ich immer eine Macke beim Gucken. Du kannst es dann irgendwann, wenn du es geschnallt hast, siehst du es an ihrer Frisur. Also sie hat immer in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Haarfarben. Manchmal ist sie ganz blond, manchmal ganz blau, manchmal ganz rot und manchmal nur die Spitzen blau und manchmal nur die Spitzen rot. Und das sind diese unterschiedlichen Zeitebenen. Aber bis du das geschnallt hast, hast du dich schon 5-mal gefragt, hey, was sehe ich hier gerade und ist das davor oder ist das danach?
Ist der Film schon vorbei wahrscheinlich?
Vielleicht auch das, man weiß es nicht so genau. Das ist toll gedreht und Alter, hab ich Bock mal auf diese schottischen Inseln zu fahren. Das ist ja so geil. Das ist wirklich nur raue See, Wind, Regen, Schafe und Steilküsten. Geil. Also wirklich, wirklich richtig cool.
Ich möchte aber, wenn du das machst, Bergst, dass du dir vorher deinen Bart noch ein bisschen länger wachsen lässt und am besten so in 10, 15 Jahren, damit er auch schon ein bisschen grau ist. Und dann möchte ich bitte, dass du so eine richtige Captain Morgan Pose irgendwie so am Rande der Küste einnimmst und mir ein Foto davon schickst.
Ja, das wird auf jeden Fall einiges hermachen, das glaube ich ja. Da sehe ich mich, das stimmt. Also, das ist auch toll eingefangen. Also, das ist ein wirklich geniale Bilder, toll geschauspielert und auch so im Kontrast dann so zu dieser Einsamkeit auf diesen Inseln, dann immer wieder so Clubs in New York, wo sie hart feiert bei lauter Musik und mit Freunden trinkt und so. Das ist als Kontrast geil. Also alles, was ich in diesem Film gesehen habe, ist super. Ich mag nur nicht, wie mir das hier erzählt wird, weil immer dann, wenn ich kurz davor bin, in ihrem Elend mit zu ertrinken, das wirklich zu spüren und diese Bindung zu ihr aufzubauen und mit ihr zu leiden und das nachvollziehen zu können, immer dann macht der Film irgendeinen Sprung in irgendeine andere Zeitebene. Und das hat mich so genervt beim Gucken. Ich bin ja generell nicht so ein Riesenfan von Flashbacks in Filmen. Und hier, wie gesagt, ist das einfach immer durcheinander. Und immer, wenn du dich gerade auf irgendwas eingestellt hast, zack, andere Szene, anderes Zeitalter, anderer Vibe. Das kann man künstlerisch mögen, aber ich finde, es passt hier einfach nicht. Und ich finde, wenn du das machst, dann muss die Szene, zu der du wechselst, einen direkten Bezug zu dem haben, was du gerade erzählen willst. Da gibt's Filme, die machen das brillant, ne? Oppenheimer zum Beispiel, der macht das in par excellence. Immer dann, wenn du einen Zeitsprung hast, in eine andere Ebene, ein Flashback oder so, hat das einen hundertprozentigen Bezug und ergänzt das, was du gerade in der Szene davor gesehen hast. Und das ist hier einfach nicht so. Und das stört mich. Das ist wirklich schade. Weil das ist so ein Film, den müsstest du komplett umschneiden und vielleicht den Fokus anders setzen. Wäre dieser Film nur, also im Kern quasi nur...
Fancut!
Was?
Fancut.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist das Wort, was nicht genannt werden darf. Liebe Grüße an Mo.
Alternative Schnittfassung, tut mir leid.
Ja, danke, danke. Hätte ich hier gerne von diesem Film. Weil ich finde, das am besten, wenn sie in so einer ihrer letzten Lebensphasen ist, sie quasi alleine auf dieser Insel und erforscht so diese Population von diesen Vögeln. Und wenn das der Kern wäre, sie mit ihrer eigenen Einsamkeit auf dieser Insel und immer dann, wenn sie mal dort auf diese paar Leute, die es dort gibt, trifft und mit denen interagiert, kommen die natürlich auch ins Gespräch. Und da könntest du super ihre Vergangenheit und ihre früheren Sachen und so einflechten, so dass es nicht nervt. Das wäre ein Film, den ich gerne sehen wollen würde. So ist es wirklich nur ein sehr guter Film, aber es könnte ein großartiger für mich sein.
Hm.
Die Outrun.
Ja, klingt auf jeden Fall erzählerisch nicht so rund dadurch.
Ja, schade, ja. Vielleicht, es gab, mag vielleicht Leute geben, denen gefällt das so vielleicht oder denen gibt das was, aber ich hätte mir mehr Fokus gewünscht und dann nur so dosiert so immer mal so Bezüge, warum ist sie so, wie sie ist jetzt? Was ist früher passiert, warum sie jetzt so ist?
Das hätte Interessante mir ist ja, dass ich vorher ja noch gesagt habe, das war der Film, der mich am ehesten interessiert hätte. Das heißt ja nicht, dass ich mich wirklich dafür interessiert habe, aber du hast mich jetzt sozusagen wieder weiter weggestoßen davon, dadurch.
Schade.
Ja, das ist leider so. Du konntest mich also nicht von der imposanten landschaftlichen Gegebenheit der schottischen Inseln hypnotisieren.
Mmh,
hast du nicht geschafft.
Schade, schade. Naja, die letzte Was Szene für eine des galante Films Überleitung. Ist super schön.
Ja. Oh nee, das kaufe ich dir nicht ab.
Doch, wirklich.
Das, nee, nein, komm, hör doch auf.
Doch, die letzte,
du verkaufst mich doch für dumm.
Ich meine, also in den ersten 20 Minuten des Films kommt was vor und du sagst dir, okay, das ist die letzte Szene. Und es ist die letzte Szene. Und auch wenn das super vorhersehbar ist, ist das so befriedigend, wenn das kommt. Das ist schon gut.
Oh. Berg, also das klang jetzt fast wieder so, als wenn du das echt meintest.
Ich meine das wirklich. Ich meine das wirklich. Gut. Echt so.
Ich dachte, du wolltest jetzt einfach nur nochmal überzeugend irgendwas mit einem Ende basteln, damit ich den Film gucke.
Naja, ich sag mal, ich habe natürlich in dem Loch rumgestochert, wo ich weiß, dass es funktioniert, ne? Wenn ich dir von Enden erzähle, dass das funktioniert dann schon.
Berg stochert in meinem Loch wieder rum. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nein, das könnt ihr euch doch nicht auf der Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt schon ein bisschen widerlich. Ich habe schon eine Überleitung zu meinem Film gemacht und du hast sie mir wieder zerschossen. Mann.
Entschuldigung.
Kommen wir zum Highlight dieser Folge. Ganz eindeutig, denn ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass durch irgendeine verquere Verbindung in meinem Gehirn ich bei einer Filmbesprechung auf einmal an Hypnotic denken musste, den Mystery Thriller von Robert Rodriguez in den Hauptrollen Ben Affleck, Alicia Braga oder Alice Braga, nicht Alicia, Alice Braga, Jackie Early Haley spielt auch eine kleine Rolle, William Fichtner spielt eine der weiteren Hauptrollen. Klingt auf dem Papier erstmal nicht schlecht, auch so
die Independent-Version von Inception.
Ja, okay, die habe ich dann am Ende nicht bekommen, weil ich ja wirklich auch bei diesen ein, zwei Effekten, die man im Trailer sieht, wirklich dachte, dass das in die Richtung gehen könnte, aber da hat der Film auf jeden Fall nicht geliefert. Mo meinte, das ist ein Film, der ist nicht mal so schlecht, dass er schon wieder Spaß macht. Und ich sage, doch, exakt so ein Film ist das. Der ist so Banane, der ist so blöd, der hat so viel erzwungene Twists, dass ich wirklich, wirklich Spaß damit hatte. Und ein Stück weit dadurch auch exakt das bekommen habe, von dem ich erwartet habe, dass ich es bekomme. Also, das kann ich auf jeden Fall schon mal vorweg schicken. Und ich finde, man kann zur Story... Und man sollte zur Story auch gar nicht so viel erzählen, wenn man den doch mal selbst erleben will, weil man muss es halt selbst erlebt haben. Man darf da nicht zu viel vorher erzählen. Es geht um Ben Affleck. Der spielt einen Polizisten, der seine Tochter verloren hat und der dadurch sehr traumatisiert ist, und das ist auch die erste Szene, man sieht ihn bei der Psychologin, es geht darum, ob er wieder in den Einsatz darf, und ja, das darf er. Er geht auch sofort los, direkt wieder, zack, hier, Working Man und so, ne, sitzt dann da im Observierungsfahrzeug und man hat irgendwie einen Tipp bekommen, dass irgendwas in einer Bank stattfindet, und da läuft irgendwie alles aus dem Ruder, und am Ende steht auf einmal William Fichtner vor ihm, der schon vorher komische Dinge mit anderen Menschen gemacht hat, die auf einmal sich ganz komisch benehmen und dann trifft er dann auf William Fichtner, und der scheint irgendwelche komischen Fähigkeiten zu haben, der kann Menschen steuern. Und das ist der Auftakt dieses Films, und er versucht dann irgendwie herauszufinden, natürlich, was ist mit seiner Tochter geschehen und was hat es mit William Fichtner auf sich, und findet dann raus, dass es sogenannte Hypnotics gibt. Das sind Menschen mit einer ganz besonderen Begabung, die auf Lücken in der Psyche des Menschen nur durch Worte und durch Art der Gestikulierung und wie sie sich geben, Menschen ganz schnell beeinflussen können. Sowas wie Hypnose auf Speed. Ne? Also normalerweise braucht man ja bei Hypnose, wenn es denn funktioniert bei den Menschen, keine Ahnung, mehrere Minuten oder so. Ich habe mich noch nie hypnotisieren lassen, aber die können das wirklich mit einem Satz, mit wenigen Worten. Und das, was sich daraus dann da erspinnt, mit den Twists und Turns, die diese Story macht, und auch vor allem mit dem eigentlichen Haupttwist, der so nach zwei Dritteln des Films kommt, wo man dann halt weiß, was am Anfang so alles passiert ist und wie das passiert ist und warum das passiert ist, da muss man schon einmal kurz lachen, weil das halt wirklich blöde ist. Aber ich dachte mir halt, das ist ein blöder Film, ich wusste, dass sowas in der Art irgendwie kommen muss, und genau deshalb hatte ich wirklich, wirklich einen Spaß dabei, mir das Elend dort anzugucken. Ben Affleck versucht gar nicht zu schauspielern, das ist von Anfang an schlecht, das wird auch nicht besser. Alice Braga gibt dann noch ihr Bestes, die mag ich eigentlich immer, wenn ich sie irgendwie sehe, und die hat irgendwas, die hat eine gewisse Ausstrahlung, die mich immer gefangen nimmt. Genauso mit William Fichtner, der in diese Rolle tatsächlich irgendwie ganz gut reinpasst. Und wenn dann halt der dritte, vierte und fünfte Twist kommt und vor allem dann die After-Credit-Scene, ich weiß gar nicht, ob du die noch gesehen hast. Hast du Hypnotic nicht gesehen?
Nein. Um Gottes Willen.
Aber du warst doch einer der größten in der Riege, die mich von dem Film abhalten wollten.
Ja, weil man überall, also es gibt nicht eine Kritik, die sagt, dass der gut ist. Im Gegenteil, es gibt nur Kritiken, die sagen, der ist wirklich schlimm.
Der Film hat eine Metascore von 53, also es gibt deutlich schlechtere Filme, und selbst auf IMDb steht er bei 5,5. Und ja, da gibt es viele Leute, die dem dann eine 1- oder 2-Punkte-Wertung geben, und das vielleicht auch je aus welcher Richtung man sich den betrachtet, zu Recht. Aber wenn man nur Spaß mit dem haben will und irgendeinen abgefahrenen Wendungs-Mystery-Thriller haben will, dann kann man mit dem seinen Spaß haben, wirklich. Und dann auch diese After-Credit-Scene, die ist so blöd. Die ist wirklich, wo du so denkst, das ist doch nicht euer Ernst. aber ich hatte meinen Spaß. Du merkst das. Ich hab wirklich ein richtig kleines Herz für den Film, weil der ist so doof. Der ist so doof.
Ja, das kann auch wirklich schön sein. So, wenn ein Film halt auf die Art und Weise schlecht ist, dass es einen unterhält, dann ist das super.
Ja, wirklich. Also eigentlich, ich sag hier was glaube ich, vor allem Mo niemals hören möchte, aber man sollte diesen Film gesehen haben. Einfach nur, damit man es gesehen hat.
Ja, dasselbe könnte man über Madame Web sagen. Kann ich auch noch.
Ja, okay, Berg.
Kann ich auch nur empfehlen.
Hausaufgaben. Du guckst Hypnotic, ich guck Madame Web.
Ja, okay, das
und wir haben einen Deal.
Da könnte ich mich drauf einlassen, das können wir machen. Dann sprechen wir uns hier wieder, wenn wir sie gesehen haben.
Und ich bin mir halt ganz sicher, dass das auch kein Schneckenrennen wird. Das machen wir jetzt direkt in nächster Zeit.
Yes.
Und ich bin mir absolut sicher, dass der Film, der jetzt kommt, deutlich artistisch besser sein wird als der letzte. Der
oh ja. Denn ich habe euch mitgebracht Memoiren einer Schnecke. Klingt ein bisschen blöde, ist aber ein wirklich, wirklich wunderschöner Film. Es ist, der Film ist von Adam Elliott. Adam Elliott hat wie ich finde, also auch jetzt keiner riesenbreiten Masse, aber den richtigen Leuten, hat er einen Meilenstein gesetzt im Jahre 2009 mit dem Film Mary and Max oder Schrumpfen Schafe, wenn es regnet. Das ist auch schon ein so fantastischer, herzerwärmender Film. Das ist super speziell. Das ist ein sogenannter Clay-Motion-Film, also ein Stop-Motion-Film mit Knet-Animationen. Visuell total eigen, ganz, ganz düster, ein bisschen eklig. Es könnte so ein bisschen wie, wie hießen denn diese Cartoons damals? Ray and Stimpy. Genau, Ren and Stimpy und das so als Knetfiguren in Stop-Motion animiert. Also es ist schon so ein bisschen eklig und so ein bisschen abartig, speziell. Und so ist das vom visuellen Stil her, aber die Geschichte ist super herzergreifend. Worum geht's in Memoiren einer Schnecke? Spielt in den 70er Jahren in Australien und wir verfolgen die junge Frau Grace Prudence Puddle. Die ist eine absolute Außenseiterin und hat vor allen Dingen in ihren Kindheitsjahren einen ganz, ganz großen Bezug und eine intensive Beziehung zu ihrem Bruder. Gilbert Puddle und die werden dann, weil ihr Vater stirbt, also die Mutter ist glaube ich schon länger tot und dann stirbt auch irgendwann mal der Vater, den sie noch bis zum Schluss in der eigenen Wohnung pflegen, der stirbt dann auch und dann werden die getrennt, weil sie nicht in die gleiche Pflegefamilie kommen und sie kommt halt in eine Familie, die ganz okay ist, aber nirgendwo fühlt sie sich irgendwie geliebt oder zu Hause und er kommt auf so ein Apfelplantagenhof mit so ganz schlimmen Leuten, die ihn auch irgendwie ganz mies behandeln und sowas. Und die, ja, die fehlen sich halt. Und dann lernen wir so ein bisschen kennen, wie sie so ihr Leben verbringt, was für Leute sie kennenlernt, mit was sie so ihre Zeit verbringt, um so ein bisschen Lebensmut zu schöpfen. Sie ist ein ganz großer Fan von Schnecken eben, sammelt Schneckenfiguren und alles, was mit Schnecken zu tun hat, da hält sie sich so ein bisschen dran fest, wird dann irgend so ein Schnecken Sammelsuriums Messi. Also aber alles auch wirklich, also echt so dieses Ding hier, wir lassen die Außenseiter hochleben. Also es ist wirklich ein ganz herzerwärmender Film. Und ja, wie das dann eben so verläuft, wie sie ihren Bruder dann wiederfindet irgendwann, wie wir zueinander finden und was so alles noch so passiert. Und das sehen wir hier und das ist an vielen Stellen auch schon Klischee-Holzhammer-kitschig, aber funktioniert. Das kannst du halt einfach nicht anders sagen. Der berührt halt wirklich an jeder Stelle, wo er soll. Der macht das mit einem Holzhammer, aber auf so eine charmante Art und Weise, dass du es einfach mögen musst. Das ist düster, das ist trotzdem auch witzig an vielen Stellen, das ist visuell kreativ, es hat tolle Figuren, weil sie kriegt dann im späteren Verlauf auch noch so eine Ziehmutter, die sich um sie kümmert, so eine ganz alte, seltsame Frau, die Pinky heißt, die sie dann auch bis zum Tod begleitet. Also es ist auch ein Film einfach über Freundschaft, über Lebenswille, über Verlust, über Bindung. All diese Themen sind da drin und alle sind wirklich toll verarbeitet und Stop-Motion, ja, ich habe sowieso ein Herz für Stop-Motion, du auch wahrscheinlich an vielen Stellen. Ich kann ihn nur uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Memoiren einer Schnecke und wer das mag, der sollte sich natürlich auch nicht Mary and Max entgehen lassen, der also auch ein kleines Meisterwerk ist. Vollgestopft auch mit Referenzen, vollgestopft mit Literaturwerken der Menschheit und mit allen möglichen. Also es gibt so viel zu entdecken und es hat so tolle Sprecher. Ja, die Hauptrolle hier oder eine der die Hauptrolle spricht hier Sarah Snook. Die kennen wir. Cody Smith McPhee ist ihr Bruder und Jackie Weaver spielt Pinky. Nick Cave hat eine Sprechrolle, der hier auch Teile der Musik mit beigetragen hat. Eric Banner hat eine Sprechrolle, den hatten wir ja vorhin erst. Also, das ist natürlich auch immer toll besetzt.
Also, so wie der Film aussieht und wie du über den sprichst, passt ja auch Nick Cave wie die Faust aufs Auge. Also,
ja, natürlich.
Gibt's ja wohl nichts, was besser passen würde.
Ja.
Ich muss sagen, dass mich der Stil der Animation oder der Figuren und das ganze Artdesign halt gar nicht anspricht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Deswegen habe ich auch schon den anderen Film nicht gesehen und auch die Stimmung, die alleine schon durch das Art-Design vermittelt wird, das ist irgendwie, das ist sowas, was mich komplett kalt lässt. Natürlich, ich kann absolut nachvollziehen, wie viel Liebe und wie viel Herzblut in so einem Film steckt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat der Film hier 8 Jahre gedauert? Habe ich da eine richtige Zahl im Kopf? Weißt du das?
Produktion.
Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sowas gelesen zu haben. Aber
kann
ich
absolut
auch
möglich
mit einem
sein. Solche Filme dauern oft ja wirklich sehr, sehr lange. Zumindest liegen ja auch zwischen Mary und Max 2009 und diesen hier 2024 auch 15 Jahre. Das kommt sicherlich nicht von ungefähr. Und ich habe ja auch Mo, diesen Film, der den ja auch eventuell gucken möchte, aber eben auch ein bisschen durch die Schwere, die dieser Grafikstil schon vermittelt, ein bisschen abgeschreckt ist, habe ich ja gesagt, pass auf, der Film hat so viel Herz und ist so mit viel Liebe gemacht. Das ist ein bisschen Marcel Duchamp with Shoes on in der Gothic-Variante. Also das hat schon ein bisschen was davon.
Naja, dann schauen wir mal, was vor allem dann Mo da draus machen wird, denn ich bin mir sicher, dass er sich den anschauen wird.
Ich hoffe.
Also bei mir, ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr, sehr unsicher.
Naja.
Ist denn irgendwo zu schauen?
Nee, der kam erst, den habe ich auch in der Sneak gesehen. Also der war jetzt erst in Kinos.
Ah,
das
okay.
Dauert noch ein bisschen. Ach so, genau. Wenn du dir unsicher bist, ob das was für dich ist, dann würde ich sagen, der andere ist schon noch einen Zacken besser. Mary and Max.
Ja.
Dann guck den zuerst, wenn du dich für einen von beiden entscheiden wollen würdest.
Okay. Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mal als Gedankenanstoß mit. Mal gucken. Mein Highlight dieser Folge ist der Film Friendship.
Yes.
Mit Paul Rudd und Tim Robinson.
Was?
In den Hauptrollen.
Friendship ist mit Matthias Schweighöfer.
Ach, stimmt. Ah, Mensch, die sehen sich aber auch ähnlich. Tim Robinson hat auch blonde Haare. Ich wusste doch, dass ich den irgendwoher kenne. Nee, aber wirklich, Tim Robinson, ich habe dann geguckt und dachte so, ey, dieses Gesicht, das kommt mir übelst bekannt vor, aber ich kannte nichts von dem. Also, ich weiß nicht genau, wo ich den her kenne. Ich glaube, dass das ein Comedian ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall spielt er Craig Waterman. Craig Waterman ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, sozial unbeholfen, ist mit seiner Ehe irgendwie nicht so ganz zufrieden, beziehungsweise es bröckelt da so ein bisschen und er weiß auch nicht so richtig, wie er das fixen kann. Schön ist dann, dass auf einmal ein neuer Nachbar in die Nachbarschaft zieht, und zwar der äußerst charismatische Austin Carmichael, gespielt von Paul Rudd. Und wenn man nicht weiß, worum es in dem Film geht, könnte man am Anfang noch denken, okay, jetzt ist er dieser Typ, Austin Carmichael, schon allein dieser Name, ja, der ist dann auch noch Wettermoderator und der kennt die heißesten Spots und zeigt ihm irgendwelche coolen unterirdischen Gänge, wo man auf andere Gebäude dann kommt, und Craig ist total fasziniert von ihm und entwickelt fast eine romantische Beziehung zu ihm. Also wirklich, er hängt an seinen Lippen. Und man könnte jetzt denken, dass sich das Ganze dann halt irgendwie dreht und der Austin sich als der komische Typ herausstellt und das alles nur eine Fassade ist und das gar nicht stimmt, was er da so alles erzählt. Aber es ist dann genau andersherum. Und zwar ist Craig sozial so unbeholfen, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, dass Austin irgendwann die Notbremse zieht und sagt, sorry, ich will mit dir nicht mehr befreundet sein, das geht so nicht. Und damit kommt halt Craig nicht klar. Und das, was sich dann halt entspinnt, ist so ein bisschen Fremdscham, the movie. Also es ist wirklich, wirklich unangenehm. Aber nicht, also schon auch lustig, aber nicht so fremdschämmäßig wie jetzt Jerks oder irgendwas anderes, sondern es ist so, wo man denkt, ja, das könnte halt wirklich so stattfinden und der Typ ist halt einfach so. Und das wirkt nicht so erzwungen, diese Situation. Aber die passieren halt und du denkst so, oh nee, das macht er jetzt nicht und dann, oh nein. Und also das hast du halt ganz oft in dem Film. Und das ist was, dem ich mich eigentlich gar nicht so gerne stelle. Ich mag das. Das ist wie selbst in der Situation zu sein irgendwie. Und ich finde das selbst ganz unangenehm und manchmal muss ich mir dann sagen, ach, ist nur ein Film, Steven, kannst trotzdem hingucken, es passiert dir nichts. Und das zelebriert er hier wirklich in Gänze. Und es ist auch wirklich, wirklich übel, wo sich das hin entwickelt, auch mit seiner Frau. Da gibt's dann so eine Szene, wo du dir so denkst, so alter Junge, komm doch mal klar, was stimmt denn mit dir eigentlich nicht? Und man fragt sich dann halt auch die ganze Zeit, wo das am Ende hinführt und dass der Film dann so ein Ende findet, bei dem man bis zum Ende nicht so ganz genau weiß, an welchem Ende, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, ein anderes Wort für Ende zu finden, mir ist aber nichts eingefallen, an welchem Ende kommt das jetzt an und da macht er so ein paar Haken, die man halt nicht erwartet und das finde ich irgendwie gut. Also der hat einen ganz eigenen Ton und der ist ein bisschen, der ist funny, aber auch ein bisschen düster und ein bisschen melancholisch, weil du auch Mitleid mit ihm hast, weil der wirklich, das ist so unbeholfen, dieser Typ. Aber irgendwie möchte man auch, dass der diese Freundschaft wieder findet und wieder aufblühen lassen kann und dass das mit seiner Frau klappt. Aber weiß ich nicht. Also es ist ein spezieller Film, es ist ein guter Film und ich kann Friendship sehr empfehlen. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen, zu Recht.
Also mich spricht das an. Ich werde ihn mit Sicherheit gucken. Das ist
voll dein Ding.
100%. Ja, glaube ich auch. Ja, klingt auch total danach. Und Paul Rudd habe ich auch letztens erst gesehen. Ich habe nämlich mal als Frühstücksfilm einen wirklich alten Film mittlerweile schon mal endlich nachgeholt. Den habe ich irgendwie nie gesehen. Ich habe nie wieder Sex mit der Ex gesehen. Hier mit Jason Segel, den ich ja auch total mag. Ja. Und Kristen Bell und Mila Kunis. Also schon alles so namhafte.
Spielt er den Surflehrer?
Genau, Paul Rudd ist der Surflehrer. Das ist auch echt doof. Ja, aber cooler Film, hat mir gut gefallen, mochte ich. Das ist so die Art von Romcoms, die waren früher cool, weil die geil besetzt, irgendwie guten Humor gehabt, nicht zu over the top, aber trotzdem auch irgendwie abgedreht. Ich mochte das.
Also da hat Paul Rudd natürlich eine Rolle gespielt, für die man ihn eher kennt, aber er hat ja auch schon mal die ein oder andere ernste Rolle gehabt.
Ja.
Und das macht er auch hier wirklich großartig.
Ja, aber ich finde, der kann durchaus auch gute Sachen, ja, das stimmt.
Aber Tim Robinson ist hier Icing on the Cake. Also der ist echt super.
Ja. Ich fand nämlich mit Paul Rudd auch ein sehr empfehlenswerter Film, wirklich. Kriegt man auf Netflix, der heißt Umweg nach Hause. Wirklich ein cooler Film. So ein ziemlich herzerwärmender Roadtrip-Movie, wo er als Krankenpfleger einen schwer erkrankten Jungen im Rollstuhl betreut und dann, weil der halt immer nur zu Hause rumhängt und sagt, ey, du musst doch irgendwann mal leben, mit dem halt so ein Roadtrip quer durch die USA macht. Das ist auch ein richtig schöner, herzerwärmender, cooler Film mit einem guten Humor. Also da gibt es wirklich Szenen, wo ich mich in die Ecke geschmissen habe und Paul Rudd spielt da auch sehr gut zwischen ernst und auch witzig. Den kann ich sehr empfehlen. Umweg nach Hause kriegst du auf Netflix.
Ja, ja, das sagt mir sogar was irgendwie.
Das ist super. Ja, ja. Gut, dann komme ich jetzt mal zu einem wirklich großen Film, weil ich kann ja mit Namen um mich schmeißen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wir haben hier den großen Film von Ron Howard. Ja, Musik von Hans Zimmer in den Hauptrollen, also ich wäre ja gar nicht fertig, Jude Law, Sidney Sweeney, Daniel Brühl, Vanessa Kirby, Ana de Armas und auch mit am Start ist zum Beispiel auch unser Junge, ja, Felix Kammerer, den wir ja schon aus Im Westen nichts Neues kennen, aus der Hauptrolle. Die sind ja alle in diesem Film, der natürlich aus jeder Pore irgendwie Oscar Bait ein bisschen irgendwie auch schreit, weil, oder geschrien hatte, ist ja jetzt nicht dazu gekommen, dass der irgendwie was abräumen konnte oder ich glaube sogar nicht mal nominiert war, wenn ich jetzt mich nicht alles täuscht, ist aus 2024, geht 129 Minuten, beschäftigt sich mit wahren Begebenheiten und zwar spielt der zwischen den beiden Weltkriegen 1929. Wir befinden uns auf einem wirklich einzigartigen Setting, was diesen Film schon zu was Besonderem macht. Wir sind auf einer Galapagos-Insel, auf der Insel Floriana. Und zwar war das so eine Art Exil für den deutschen Dr. Friedrich Ritter, gespielt von Jude Law, der mit Dore Strauch, gespielt von Vanessa Kirby, dorthin ausgewandert ist, sich dort also ein Stück Land gekauft hat, ich glaube so 16 Hektar hat er dort, die er selber besiedelt hat mit ihr zusammen, nur zu zweit sind die dort und er hat halt nach dem Ersten Weltkrieg gedacht, okay, hier muss irgendwas mit der Menschheit passieren. Ich muss eine ganz neue Philosophie entwickeln und schreiben und setzt sich halt auf dieser Insel, auf der er dort halt eben alleine dort überlebt mit seiner Gefährtin, hin und schreibt halt den ganzen Tag irgendwelche Ideen, die er hat, über wie Menschen zusammenleben und was alles wichtig ist für die menschliche Natur und so. Das schreibt er dort auf einer Schreibmaschine nieder und entwickelt dann seine Philosophie und Auszüge aus diesem Buch mit seinen ganzen Gedanken und Ideen schreibt er auch dann nochmal ab und tut die immer in Briefe, die dann von Schiffen, die an dieser Insel vorbeikommen, in die ganze Welt hinausgetragen werden und wird dann quasi international zu so einer Art Heldenfigur mit seinen Ideen und seinem Ansatz und inspiriert viele Leute dazu, eben auch ihm dann nachzueifern. Und so wird eben seine Geschichte bekannt. Und wir sehen die Familie Widmer, Heinz Widmer, gespielt von Daniel Brühl, seine ganz junge Frau Margaret Widmer, gespielt von Sydney Sweeney, tun es ihm also gleich und gehen mit ihrem, mit dem Sohn von Heinz aus erster Ehe zusammen auf diese Insel, setzen alles auf eine Karte, nehmen sich Vorräte und ihre Habseligkeiten mit und lassen sich auf diese Insel bringen und wollen dort natürlich Dr. Ritter treffen, reden mit ihm und sagen, ja, wir wollen jetzt hier auch unser Leben aufbauen, und er hat überhaupt keinen Bock drauf, dass noch andere Leute auf der Insel sind und verbannt die da irgendwo ein paar Kilometer weiter weg auf so an so einen Hügel, und da ist so eine, das sind so Höhlen, und der sagt sich, ja, die werden da nicht lange überleben, dann hauen die wieder ab. Aber Pustekuchen, die kommen dort ganz gut zurecht und bauen sich dort wirklich unter schweren Qualen ein Leben auf. Und die dritte Partei, die dann auf diese Insel kommt, ist die Baroness Eloise Verborn de Wagner-Bosquet, gespielt von Anna de Armas, die dort mit einer ganzen Entourage anreist und dort auf Exklusiv und Luxus macht, denn sie hat mit dem Gouverneur der Galapagos-Inseln ausgemacht, dass sie dort ein Luxushotel hinzimmert, um die Besiedlung dieser Insel für den Tourismus quasi vorzubereiten. Und dieser Machtkampf zwischen diesen drei Parteien auf der Insel wird dann sozusagen in diesem Film dargestellt. Wie die sich alle gegenseitig intrigant irgendwie ausspielen wollen und gegenseitig eben wollen, dass sie eben dort abhauen und wirklich Machtspiele hin und Geld da und alles. Dieses ganze Zeug kommt da auf den Tisch. Das klingt jetzt ein bisschen trocken, ist es aber nicht. Also das ist einfach viel Setup, aber das wird dir natürlich einfach so, dir wird das immer gezeigt und dann kapierst du das auch immer gleich. So, das ist also, das klingt jetzt nur erzählt so viel. Da kommen viele Sachen zusammen, ne? Das ist ein bisschen Survival hier, ein bisschen einfaches Leben dort, Begehrlichkeiten, wie verbringe ich mein Leben, was ist wichtig, wie kommt die Menschheit weiter, was ist Krieg, brauchen wir das alles, was in unserem Leben wichtig zu sein scheint oder nicht. Also das wirft dieser Film alles auf und das Ganze in einem geilen Setting. Also diese Insel ist schon cool eingefangen und dieses Leben dort. Und es ist auch schon beeindruckend, so dass es eben auch auf wahren Begebenheiten so beruht, wie das alles abgelaufen ist. Die der Film basiert sozusagen auf den auch auf einem Buch von Dore Strauch, die ein Buch geschrieben hat über diese Ereignisse auf der Insel. Und Margaret Widmer hat auch ein Buch geschrieben und hat diese Ereignisse, wie sie dort beschrieben sind, teilweise widerlegt. Keiner weiß also so richtig, was da vor sich gegangen ist. Aber es gibt eben zwei Versionen davon, und auch Margaret Widmer hat bis zu ihrem Tod mit 96 Jahren im Jahre 2000 noch auf dieser Galapagos-Insel gelebt, und ihre Nachfahren leben jetzt immer noch dort und betreiben dort jetzt ein kleines Hotel. Also das ist irgendwie alles echt interessant. Also ich dachte auch vorher, ja, so richtig interessiert es mich nicht. Aber der Film schafft das, einen das wirklich nahe zu bringen und das auch interessant zu halten, auch die ganze Zeit über. Das zur Story. Es war jetzt viel. Alle Schauspieler sind fantastisch. Das ist wirklich, die können alle aufspielen und die haben auch alle genug Raum. Also Jude Law habe ich lange nicht mehr so gut gesehen. Vanessa Kirby spielt ganz zurückgenommen und erzählt viel, ohne viel zu sagen. Sydney Sweeney ist auch echt super. Die hat auch wirklich eine große Rolle hier abgekriegt. Die trägt auch viel alleine. Daniel Brühl macht so sein Ding. Aber so richtig Bock auf ihre Rolle hat Ana de Armas. Also die geht ja richtig ab. Die ist ja wirklich mehr Schein als Sein. Immer aufgedreht, immer outgoing und eine absolute Blenderin vorm Herrn. Also die hat richtig Bock auf die Rolle. Das macht Spaß. Ich mochte den. Der ist auch gut episch. Das ist ein guter Film. Eden heißt er. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Eden. Genau.
Eden.
Eden. Sind wir jenseits von Eden. Genau.
Genau.
Ich konnte jenseits dich nicht abholen. Ich, ja, weiß das. Es ist nicht dein Ding. Ich weiß, interessiert also das auch von vorne bis hinten nicht. Aber es ist ein guter Film.
Ja, ich habe auch mal wieder im sagenumworbenen MoMA dazu eine Kritik gehört gehabt. Und die war auch sehr gut. Und mich sprechen ja durchaus, das ist das Wort, durchaus heißt es, durchaus die Schauspieler an, die dort mitspielen. Aber der holt mich halt storytechnisch nicht ab. Und wenn ich dann schon wieder höre, dass das ein Film ist, der über 2 Stunden geht und die dort irgendwie auf dieser Insel da abpimmeln, also das wirklich, ey. Also es ist kurz vor Couldn't Care Less, der Film, ja, tatsächlich.
Ich verstehe das auch. Also es ist natürlich auch wirklich keine einfache Kost. Das hält den Film auch, also der Film nimmt sich auch sehr ernst, das merkst du. Und das nimmt dem auch irgendwie die Leichtigkeit. Ist logisch, wenn ich dazu sage, dass es sich ernst nimmt und deswegen nicht leicht ist, aber das macht ihn auch manchmal etwas sperrig. Der ist wirklich gut und mir hat er gefallen. Es ist aber kein großartig fantastischer Film. Dafür ist er ein bisschen zu schwer.
Ja, Mensch, schwere Note, auf der wir jetzt hier enden. Wie können wir da nochmal den Bogen spannen? Spann nochmal den Bogen.
Den Bogen? Wohin soll ich den Bogen denn spannen? Wir haben
nicht überspannen. Bitte im optimalen Ausmaß.
Im optimalen Ausmaß. Na, dann nehme ich einfach als Anlass zu sagen, dass wir nicht zu viel versprochen haben. Das ist nicht die B-Ware gewesen, die wir heute mit hatten, sondern wir haben nochmal wirklich große Sachen rausgeholt und besprochen in, ja, allerlei Couleur.
Vor allem Hypnotic.
Ja, genau. Also B-Movie-Trash der allerbesten Sorte, mit Größenwahn allen drum und dran. Wir haben schottische Inseln mit Alkoholikerinnen, wir haben den Yosemite-Nationalpark, wir haben Craven the Hunter, wir hatten den russischen Russell. Kannst du dir das mal vorstellen? Wir hatten Indie-Film, wir hatten Marcel Duchamp für Gothics und wir hatten auch den großen Hollywood-Blockbuster-Schauspieler-Spektakelfilm Eden.
Ich sag's dir, das geht über eure Vorstellungskraft. Wir hatten den russischen Russell.
Den russischen Russell.
Gut, das war jetzt rhythmisch schlimmer, als wenn Bergs Oma die Treppe runter stolpert.
Gott hab aber sie gut. Selig.
Gut. Oh, verdammt, Fettnäpfchen.
Ach, ist schon eine Weile her.
Okay.
Ist so alt,
okay,
geworden.
Gut, Berg, also dann doch eine etwas düstere Note hier zum Schluss. Aber was soll's, mein Gott, so ist ja das halt bei uns.
Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Ah, jetzt haben wir's. Wir haben es versprochen, dass wir es hinkriegen. Wir haben geübt und haben es umgesetzt.
Stundenlang zwischen dieser Folge. Deswegen haben wir an diesem Nachmittag 6 Stunden lang aufgenommen.
Geil. Tschüss.